Der Text, über den John gleich sprechen wird, steht in Matthäus 5, Vers 17 bis 20 und ich lese den uns vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen.
Ja, morgen zusammen. Ich freue mich schon seit Wochen darauf, mit euch diesen Text zu beleuchten. Wir befinden uns in der Bergpredigt und am Ende der letzten Stelle, die hatten wir letzte Woche gehört von Tobi, da redet Jesus davon, seine Jünger sollen sein wie Salz der Erde und das Licht der Welt, damit sie eure guten Werke sehen, sagt er, sollt ihr euer Licht leuchten lassen. Und dieses Thema gute Werke nimmt er jetzt und startet so ein bisschen in einen neuen Abschnitt, nämlich wie sollen seine Nachfolger praktisch leben und was hat es eigentlich mit den Geboten auf sich? Und er wird in diesem Abschnitt 6 Themen beleuchten, die werden wir in den kommenden Wochen auch hören, Zorn, Ehebruch und so weiter. Und in jedem dieser Bereiche wird es eine Art Formel geben, die Jesus gibt. Er wird immer sagen, ihr habt gehört, zum Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann wird er sagen, ich aber sage euch, setzt euch nicht zu Wehr gegen den, der euch Böses antut. Die Formel nimmt er insgesamt 6-mal. Und das ist das, was jetzt danach kommt. Und ein bisschen leitet er das jetzt ein, weil diese 6 Aussagen werden mit Sicherheit viele der Zuhörer sehr anstößig gefunden haben. Warum? Dieses, ihr habt gehört, in jedem der 6 Stellen zitiert er das Alte Testament. Er zitiert die Bibel. Und er sagt, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn, 2. Mose 21. Ich aber sage euch, ja, und das klingt auf den ersten Blick so, als ob Jesus jetzt das Alte Testament so ein bisschen außer Kraft setzt und sagt, das, was ich sage, ist wichtiger als das Alte Testament. Ich meine, stell dir vor, ich steh jetzt hier, ich halte eine Predigt und ich sage, ihr habt gehört, Gott hat seinen eingeborenen Sohn gesandt, um die Welt zu retten. Ich aber sage euch, ja, ich glaube, da würde ich nicht nochmal eingeladen werden, hier zu predigen, aus gutem Grund. Ja, ich würde ja das, was ich sage, so ein bisschen würde das rüberkommen, als ob ich die Bibel außer Kraft setze. Und Jesus weiß haargenau, so wird es erstmal klingen, wenn du unvorsichtig zuhörst. Er weiß, okay, wenn ihr nicht aufpasst, dann werdet ihr das, was ich gleich sage, werdet ihr falsch verstehen. Deswegen möchte er am Anfang ein Missverständnis aus dem Weg räumen. Er möchte nicht, dass es so klingt, als ob das, was im Alten Testament steht, nicht mehr gültig ist oder nicht mehr nötig ist. Er möchte nicht, dass seine Jünger denken, ach, zum Alten Testament, warum sagen wir nicht einfach das veraltete Testament dazu? Das möchte er nicht. Und dieses Missverständnis besteht bis zum heutigen Tag. Also immer wieder treffe ich selber auch auf gläubige Menschen, die sagen, ja, also die Botschaft von Jesus, die finde ich ja super, aber die Botschaft vom Alten Testament, da weiß ich nicht viel mit anzufangen. Also wenn ich stille Zeit mache, lese ich lieber im Neuen Testament. Das Alte Testament weiß ich nicht. Da ist Gott zu streng, da ist alles zu seltsam. Und ich finde Jesus besser. Und diese Idee ist so ein bisschen, man fängt hier unten mit der Moral an, Altes Testament, gewalttätig, igittigitt. Und Jesus ist so, der hat uns so ein bisschen in eine erleuchtete Zukunft geführt. Jesus und Paulus zusammen. Und das Schlimme ist, jetzt gehen viele moderne Theologen noch einen Schritt weiter und die sagen, wir fingen hier unten an, dann kamen wir zum frauenfeindlichen Paulus, der musste noch einiges dazulernen und heute sind wir hier oben. Ja, heute wissen wir viel mehr über das Universum, über Sexualität, über Gender als damals Jesus und Paulus. Aber sie haben uns ja auf eine richtige Bahn gebracht. Das ist so ein bisschen die Überlegung, die hinter vielen modernen Theologen steckt. Und Jesus versucht uns zu helfen, schon mal vorneweg zu sagen, schau nicht herab auf das, was vorher kommt, nur weil du später da bist. Ich bin nicht gekommen, um das, was vorher war, irgendwie darauf herabzuschauen. C.S. Lewis nennt das chronologische Arroganz. Chronologische Arroganz. Ich komme später, also bin ich besser. Irgendwie, aus irgendeinem Grunde bin ich besser, weil die damals, weiß ich nicht, die kannten sich wohl nicht aus. Und Jesus lässt diese Option vorneweg nicht offen. Er sagt, wenn du zu mir gehörst, dann wirst du nicht auf das Alte Testament und sei es auch noch auf die geringsten Gebote gucken und sagen, ach, das ist ungültig. Das heißt, er will das erstmal klarstellen. Wir arbeiten uns einfach mal durch jetzt, von oben nach unten, Vers 17. Er fängt also an und sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich werde ein paar Dinge gleich sagen, sagt Jesus. Die werden sich vielleicht seltsam anhören. Und wenn ihr unvorsichtig seid, dann wird es vielleicht so klingen, als ob ich dem Alten Testament widerspreche. Aber ich möchte vorneweg sagen, das sieht vielleicht erstmal so aus, wenn ihr unvorsichtig seid, aber das Gegenteil ist der Fall. Okay? Aber Jesus, welche Alternative gibt es denn, wenn er doch sagt, ihr habt gehört, Bibelstelle, ich aber sage euch irgendwas anderes, was kann er denn sonst damit meinen? Außer, dass das Alte irgendwie außer Kraft setzt. Also Jesus, ich denke, das sieht man in den Evangelien, also ich denke, Johannes hebt das besonders gerne hervor. Jesus hat sehr gerne auf eine Art geredet, die Fragen erstmal in den Raum gestellt hat und mit dem die Leute erstmal kämpfen mussten, dass sie das nicht missverstehen. Und sie mussten zuhören wollen, bevor sie ihn verstanden haben. Deswegen hat er oft so rätselhafte Gleichnisse erzählt, weil wenn jemand nicht zuhören wollte, dann würde er sagen, was für ein Quatsch, was erzählt er? Oder von irgendeinem Gleichnis von irgendeinem Bauern, der Saat ausstreut, ist mir doch egal. Und dann hat er das vergessen. Die zuhören wollten, die haben sich damit auseinandergesetzt. Und die Leute, die wollte Jesus, dass das seine Zuhörer sind. Sie wollte er als seine Jünger. Und deswegen schmeißt er quasi so ein paar Puzzlestücke auf den Tisch und sagt viel Spaß, aber vorneweg eine Regel, so sind die nicht anzuordnen. So ein bisschen stelle ich mir das vor. Er wirft 6 Puzzleteile auf den Tisch und sagt, bitte so nicht anordnen. Das heißt, jetzt müssen wir zusammen puzzeln. Was kann er damit gemeint haben? Und damit das Ganze noch ein bisschen spannender wird, schmeiße ich noch ein Puzzlestück in die Runde. Paulus in Epheser 2, Verse 14 und 15 sagt, durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat Jesus das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. So, das habe ich jetzt auch nochmal in die Runde geworfen. Und jetzt sitzen wir da und denken, hat Paulus nicht zugehört? Was meint Jesus? Was kann er damit gemeint haben? Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz außer Kraft zu setzen, sagt Jesus. Okay, knifflig. Hat er denn das Gesetz jetzt außer Kraft gesetzt? Ja oder nein? Wir werden jetzt weiterlesen. Ich hoffe, wir kriegen die Kurve noch. Aber das ist erstmal ein wichtiger Punkt, um mal ganz kurz nachzudenken. Wenn du als Nachfolger Jesus selber in der Bibel liest, dann wirst du des Öfteren, wenn du wirklich liest und wirklich aufpasst, wirst du des Öfteren auf Stellen stoßen, die werden für dich so sein wie so ein Puzzle. Unverständlich. Du wirst dich fragen, wie kann das sein, dass das überhaupt wirklich so passiert ist? Oder du wirst dich fragen, wie können diese zwei Stellen, so wie jetzt mit Paulus, wie können die zwei Stellen überhaupt zusammenpassen? Wie kann das denn beides stimmen? Oder du wirst dich fragen, wie kann ein guter Gott so etwas befehlen? Es wird viele Fragen werden sich dir stellen. Und wie gehst du dann vor? Und ich denke, hier lernen wir schon etwas, alleine aus Jesus' Intro, dass eine Sache uns keine Option sein sollte, nämlich zu sagen, Schwieriges setzen wir einfach mal außer Kraft. Ja, meine Antwort ist, oh, das gilt einfach heute nicht mehr. Basta. Ganz einfach. Und weiter im Text. Und jetzt suche ich erstmal was über Gottes Liebe oder irgendwas, wo ich mich dann besser fühle. Ach, da. Und darüber denke ich dann nach. Anstatt, dass ich etwas Schwieriges nehme und damit kämpfen muss, damit ringen muss, darüber nachdenken muss, weil ich mir die Option nicht lasse, das gilt nicht. Das ist einfach veraltet. Das hat keine Aussage heutzutage mehr. Das ist wie eine von Felix komischen Gesetzen. Ich darf nicht gegen den linken Autoreifen pinkeln, aber gegen den rechten, ja. Verrücktes Gesetz, so und weiter. Ne? Und Jesus sagt, nein, meine Nachfolger, und dafür bin ich auch nicht gekommen, sagt Jesus, dass ich irgendwas außer Kraft setze. Das ist für uns keine Option. Denkt das nicht. Okay, Jesus, was sollen wir denn denken, wenn wir das nicht denken sollen? Er sagt dann, ich bin nicht gekommen, um das Alte Testament außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Erfüllen. Also vor allem Matthäus, in dem Matthäus-Evangelium, da sind wir auch gerade, Matthäus mochte diese Idee des Erfüllens. Matthäus, mehr als alle anderen Evangelienschreiber, benutzt diese Idee. Wir sind gerade mal in Kapitel 5 und Matthäus hat jetzt schon 6-mal das Wort erfüllen genommen. Jesus erfüllte oder damit erfüllte sich das und erfüllte und so weiter. Insgesamt taucht das Wort erfüllen 25 Mal in Matthäus auf. Und Matthäus, mehr als jeder Evangelist, wollte für seine Leser damals, und das waren hauptsächlich natürlich jüdische Menschen bei Matthäus, er wollte zeigen, dass das, wieso Jesus gekommen ist, es war, das Alte Testament zu erfüllen. Und damit meint Matthäus und auch Jesus hier, das sehen wir ja hier, nicht nur die Propheten, also nicht nur Vorhersagen, an dem und dem Tag wird dies und jenes passieren und siehe da, es erfüllte sich. Sondern Jesus meint damit ja sogar das Gesetz. Und er sagt im Grunde, das ganze Konzept möchte er erfüllen und wird er erfüllen. Alles bisher Dagewesene in der Geschichte Gottes macht nur letztendlichen Sinn in Zusammenhang mit Jesus. Das ist das, was er mit erfüllen meint. Das ist ein bisschen wie ein Krimifilm. Ich weiß nicht, ob ihr Krimifilme mögt. Wir haben jetzt vor einer Weile einer meiner Lieblingskrimifilme überhaupt, nennt sich Knives Out, kam letztes Jahr raus. Und da ist es ja immer so in einem guten Krimifilm, dass lauter Puzzlestücke aneinandergereiht werden und man irgendwie denkt, wie passen diese Sachen zusammen? Und erst ganz am Ende kriegt der Detektiv dann die Erleuchtung, welche Erklärung alles bisher Dagewesene Sinn machen lässt. Ich meine, was wäre das denn für ein Krimifilm, wenn am Ende dann rauskommt, nee, hat alles gar keinen Sinn ergeben, keine Ahnung. Ne? Ein guter Krimifilm möchte doch am Ende sagen, das war der Grund, wieso das passiert ist und das passiert ist und wieso das gesagt wurde und dann das gefunden wurde. Jesus sagt also, wenn er sagt, ich erfülle alles, sagt er, ich bin die Auflösung des Krimis. Ich bin die Erklärung, ich bin die überraschende Wende, ich bin das Überraschungsende. Gott, der Autor des Krimis, hat mich gesandt, nicht nur um euch zu zeigen und zu erklären, was das Alte Testament meint, sondern ich bin das, wofür das Alte Testament geschrieben wurde. So hat Jesus über sich geredet und das Ganze erstaunlich ruhig und auch ohne irgendeine Spur von Arroganz. Also in Johannes 5 sagt Jesus, das ist ein Zitat, ihr Pharisäer, ihr sucht das ewige Leben in den Schriften, im Alten Testament, aber ihr versteht nicht, dass sie geschrieben wurden, die Schriften, um euch auf mich hinzuweisen. Man kann sich das nicht vorstellen, man redet mit jemandem, der einfach mal so behauptet, das ganze Alte Testament wurde aus dem Grund geschrieben, damit ihr zu mir kommt. Aber das sagt er, das Ganze völlig ohne, dass er größenwahnsinnig klingt. Das Witzige ist, selbst in unserer heutigen Gesellschaft, fragt die Leute, was sie über Jesus halten. Keiner wird sagen, arrogant. Obwohl er solche Dinge über sich gesagt hat. Er hat nie den Eindruck gemacht, dass er arrogant war, obwohl er solche hochtrabende Dinge über sich behauptet hat. Ich bin nicht gekommen, um das Alte Testament außer Kraft zu setzen, sondern um es zu erfüllen. Das sollt ihr denken. Okay, so richtig hilft uns das vielleicht noch nicht weiter mit unserer ursprünglichen Frage, aber vielleicht doch. Wir lesen noch weiter. Vers 18, er begründet das jetzt. Warum setzt er nicht außer Kraft? Denn, ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe, nicht ein einziges Strichlein, noch nicht mal ein i-Tüpfelchen vom Gesetz vergehen. Man kann die Schrift gar nicht außer Kraft setzen, sagt Jesus. Probiert's doch mal. Kriegt ihr nicht hin. Gottes Wort bleibt bestehen, solange wie es Himmel und Erde gibt. Und zwar jedes letzte Detail des Gesetzes. Jesus hat also das Alte Testament auf eine Art gelesen, die wir übernehmen sollten, wenn wir behaupten, Jesus nachzufolgen. Also ich kann Menschen nicht verstehen, die sagen, ja, Jesus folge ich nach, aber naja, so wie Jesus das Alte Testament gelesen hat, so lese ich es nicht. Hä? Wenn Jesus dein Herr ist, dann solltest du das Alte Testament genauso lesen wie Jesus. Und Jesus hat gesagt, jedes letzte i-Tüpfelchen im Alten Testament ist wichtig. Und setze ich nicht außer Kraft und behaupte ich nicht einfach mal, es ist ungültig. Alles, sagt er, muss sich erfüllen. Muss. Es gibt keine Alternative. Ja, man darf nicht allzu sehr sich an freien Willen klammern als das Absolute im Universum. Denn Jesus sagt, nein, es gibt eine Zukunft, die können wir gar nicht, wir Menschen, außer Kraft setzen. Die wird passieren. Es muss sich erfüllen. Und in dieser Geschichte finden wir uns wieder. Und es wird erst dann fertig sein, sagt Jesus, wenn Himmel und Erde vergehen. Und das werden sie eines Tages. Also sowohl Altes als auch Neues Testament sprechen davon, es wird eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und an dem Tag wird Gottes geschriebene Wort sein endgültiges Ziel erreicht haben. Aber bis dahin gilt sein Wort. Was folgt daraus? Wer darum eines dieser Gebote, und wäre es auch das Geringste, für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Das heißt, er sagt, darum, weil das der Grund ist, wieso ich gekommen bin, weil ich nicht gekommen bin, um außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen, weil sein Wort auch niemals vergehen wird. Darum wirst du im Himmelreich, also aus der Perspektive des Himmels, wirst du als gering gelten, wenn du Gottes Worte auch in den geringen Geboten für ungültig erklärst. Wir hatten ja vor einigen Wochen so eine Fragenbox, falls ihr euch erinnert, ne? Nachdem wir das alles gelesen hatten. Jeder konnte so Fragen da reinwerfen. Und zu diesem Vers gab es direkt zwei Fragen, weil dieser Vers ist natürlich etwas schwierig. Was meint er? Welche Gebote? Was meint er mit geringen Geboten? Was sind denn geringe Gebote? Bezieht er sich jetzt hier auf die 10 Gebote? Was meint er hier? Ne? Das ist auch eine super Frage. Also vielleicht ein bisschen Hintergrund. Damals war es ein beliebtes Diskussionsthema unter Rabbinern, welche Gebote des Alten Testaments schwerer wiegen als andere. Die Idee war folgende, du hattest Gebote, die waren eindeutig zurückzuführen, dass es Folgegebote waren aus anderen Geboten. Zum Beispiel, du sollst keine Ernte einfahren am Sabbat, folgte aus dem Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Das heißt, ein anderes Gebot folgte aus dem Gebot, na dann wog dieses erstere Gebot etwas schwerer, weil das dazu geführt hat, dass andere Gebote von diesem Hauptgebot abhingen. Das ist auch der Grund, wieso Jesus mal gefragt wurde, was ist eigentlich das wichtigste, schwerste Gebot? Und Jesus hatte eine Antwort drauf, falls ihr euch erinnert. Er sagt, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und mit all deinem Verstand. Und das zweite ist ähnlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Von diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus kannte die Diskussion unter den Rabbinern und er hat mitgemacht. Er hat gesagt, es ist eine super Diskussion, die zu haben. Es gibt geringere Gebote, die sind hier unten anzusiedeln und sie folgen aus den höheren Geboten. Aber letztendlich kannst du alles zurückführen auf diese zwei Gebote. Liebe den Herrn, deinen Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind die schwersten Gebote. Aber hier sagt er, wenn du jetzt hingehst als einer meiner Nachfolger, behauptest einer meiner Nachfolger zu sein und dann gehst du hier unten zu einem selbst der geringsten Gebote, ganz unten, und du sagst, braucht man nicht, dann setzt du damit außer Kraft oder versuchst etwas, was Gott gesagt hat. Das Himmelreich ist ja da, vielleicht können wir es so definieren, wo Gott König ist. Überall da, wo Gott König ist, ist Gottes Reich. in deinem Herzen, in deiner Familie vielleicht, in dieser Gemeinde, aber auch in der Welt. Egal, wo du bist und egal, wo es so ist, dass Gott als König regiert, da ist das Reich Gottes zu finden. Und Jesus sagt, je mehr Gott in deinem Leben oder in deiner Familie oder in deiner Gemeinde, je mehr Gott dort König ist, desto mehr gelten seine Worte. Je mehr Gott König ist, desto mehr wird auf die gehört werden, die seine Worte für gültig erklären. Und desto weniger wird auf die gehört werden, die seine Worte für ungültig erklären. Stattdessen wird man auf die hören und die ehren und die unterstützen, die nach seinen Worten, und das ist wichtig, die Reihenfolge, ne, ist euch die aufgefallen, handeln und dann lehren. Erst handeln und dann lehren. Das erinnert vielleicht an Esra 7, Vers 10. Da stand, Esra ist gekommen, damit er das Wort Gottes studiert, danach handelt und Israel lehrt. Das große Problem ist, dass so häufig die Menschen gehen zur Bibelschule, sie studieren und dann werden sie irgendwo als Pastor eingestellt, sie lehren. Und all das dazwischen wird einfach mal so ein bisschen, es wird gehofft, dass es passiert. Es wird nicht darauf geachtet, dass es passiert. Und Jesus sagt, die, die danach handeln und danach lehren, das sind diejenigen, die aus Gottes Perspektive wirklich diejenigen sind, die konsistent handeln, die Gott wirklich als König haben. Wenn jemand sagt, Gott ist mein König, aber das, was er gesagt hat hier vorne, zählt für mich nicht. Ja? Wir gucken, Steffi und ich gucken einen Film über die Wikingerzeit mit König Alfred, ne? In England gibt es König Alfred. Und die große Frage, die sich in seinem Rat immer stellt, ist, wer ist eigentlich hinter Alfred oder wer ist eigentlich eher ein Verräter? Und das stellt sich immer danach heraus, wenn Alfred mal einen schwierigen Befehl gegeben hat, den eigentlich alle nicht so machen wollen, dann wird es diejenigen geben, die machen es, obwohl sie nicht wollen. Und die anderen geben, die sich mit denen zusammentun, die Alfred umstoßen wollen. Das ist ganz einfach. Wenn es einen König gibt und der sagt dir, du hast was zu tun oder der spricht Worte, dann gelten diese Worte für dich. Und jetzt schließt Jesus noch mit einem letzten Knaller ab. Vers 20. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Also mit Sicherheit, wenn du damals in der Menge gesessen hast und Jesus hat es ausgesprochen, wirst du Reaktionen gesehen haben. Jesus nennt hier ja die Dinge beim Namen. Da sitzen vielleicht Pharisäer oder vielleicht Verwandte von Pharisäern oder Freunde von Pharisäern in der Menge, ja? Und er nennt die Pharisäer mit Namen und er sagt, wenn ihr so seid wie die Pharisäer, kommt ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich. Er sagte ja gerade, Gottes Gebote handeln und lehren, das tun diese zwei Gruppen nicht, sagt er. Das ist ein Schuss vor den Bug von diesen religiösen Führern. Wie geht das, werden die meisten gedacht haben. Was meinst du, Jesus? Und das ist quasi das allerletzte Puzzlestück. Und jetzt ist für viele Zuhörer erstmal das Chaos perfekt. Die wissen überhaupt nichts damit anzufangen. Die wissen nicht, was Jesus damit gemeint haben könnte. Das wären doch die ersten gewesen, die Pharisäer, die man als gerecht angesehen hätte. Das waren die Pharisäer damals, die also spekuliert haben, wenn Israel, ganz Israel, einfach an einem Tag alle 613 Gebote, die hatten sie irgendwo aufgelistet, ne? 613 Gebote, wenn die alle 613 Gebote halten, ganz Israel, dann wird Gott den Messias schicken. Sie lebten die Gebote, die Gebote Gottes waren ihr Leben. Sie waren das Zentrum von dem, was für sie alles bedeutet hat. Das waren die Pharisäer und die Leute, die da gesessen haben, die werden gedacht haben, hä? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Jesus sagt, meine Gerechtigkeit muss größer sein oder höher sein als jemand, der alle 613 Gebote auswendig kann und für den ist das Wichtigste im Leben, alle 613 Gebote zu halten und mir zu sagen, ich soll das auch machen und ich soll besser sein als der? Jesus sagt, ihre Gerechtigkeit ist gar keine Gerechtigkeit. Das ist das, was er sagt. Wenn ihr so lebt wie die Pharisäer, kommt ihr nicht ins Himmelreich. Punkt. Und dann wird er sich sechs Bereiche angucken und beschreiben, wie so eine Gerechtigkeit aussehen kann. Und das werden wir uns in den nächsten Wochen anschauen, da will ich also nicht spoilern. Aber wir müssen schon darüber reden, wie passt das, was Jesus hier sagt, dass die Gerechtigkeit größer sein muss als die der Pharisäer, mit der Tatsache zusammen, die wir doch auch wissen von Jesus, dass unsere Gerechtigkeit nicht verdient werden kann. Das wissen wir. Wir wissen nicht nur durch diese Stelle, sondern später durch vieles andere, was Jesus sagt, was Paulus sagt und so weiter, dass niemand von uns so gerecht leben kann, damit, so wie wir es eigentlich müssten. Wie bringen wir diese Puzzlestücke zusammen? Ich fasse noch mal ein paar Puzzlestücke zusammen. Wenn Jesus das Alte Testament nicht als veraltet erklärt, was tut er dann? Wenn Jesus laut Paulus das Gesetz außer Kraft gesetzt hat, warum behauptet Jesus hier es nicht zu tun? Wenn unser Leben als Jünger Jesu noch mehr der Gerechtigkeit Gottes entsprechen muss als das Leben der Pharisäer, wie geht sowas? Wie sieht sowas aus? Ich würde sagen, diese drei Fragen hängen zusammen. Und ich denke, Vers 20, was wir gerade gelesen haben, ist der Schlüssel. Es ist also sogar so, dass viele Kommentare sagen würden, Vers 20 ist das Herz der Bergpredigt. Dass die gesamte Bergpredigt eigentlich in ihrem Kern Vers 20 hat. Das ist quasi das Eckstück des Puzzles. Ne? Ihr kennt das. Wenn ihr Puzzle macht, dann sucht ihr erstmal die Eckstücke und danach die Ränder und danach füllt man die Mitte aus. Vers 20 ist ein Eckstück des Puzzles Bergpredigt. Was, wenn Jesus das Gesetz halt auf eine Art außer Kraft setzt, auf eine andere Art nicht? Ja, Worte können ja durchaus mehrere Bedeutungen haben. Das heißt, es kann der eine sagen, es ist so, und der andere kann sagen, es ist so, und man benutzt die gleichen Worte, meint damit aber verschiedene Dinge. Was, wenn das, was Jesus mit außer Kraft setzen meint, etwas anderes ist als das, was Paulus mit außer Kraft setzen meint? Er setzt ja nämlich in Vers 20 die Idee außer Kraft, dass man, wie die Pharisäer geglaubt hat, die Gesetze deshalb versuchen muss zu halten, damit Gott Israel rettet. Das ist das Zentrum der Pharisäer gewesen. Und das setzt er hier eindeutig außer Kraft. Mehr kann man das nicht außer Kraft setzen. Er sagt, damit kommt ihr nicht ins Himmelreich. Punkt. Das könnt ihr schon mal abstreichen. Das könnt ihr schon mal ganz vergessen. So läuft das nicht. Die Gesetze Gottes und ihre eigene Fähigkeit, die Gesetze zu halten, waren ja die Retter geworden, der Pharisäer. Dann rettet Gott uns, wenn wir einfach nur alles gemeinsam schaffen, alle Gebote zu halten. Und das verwirft Jesus. Doch in den sechs Bereichen, die kommen, das heißt diese Stellen, die er zitieren wird, da setzt er nichts außer Kraft, sondern er sagt, ihr habt das missverstanden, was hier steht. Ihr geht falsch an diese Dinge ran. Erklärt, was sie bedeuten und verschärft oft für viele Menschen, was sie bedeuten. Und er zeigt, dass es eben nicht reicht, die Buchstaben des Gesetzes zu erfüllen, sondern dass Gott möchte, dass wir lernen, das Herz des Gesetzes zu erfüllen. Also wir werden jetzt in den Wochen, werden wir diese Punkte hören, deswegen darf ich nicht allzu viel sagen, aber ich möchte mal ganz ein Musterexemplar aufgreifen, Ehebruch. Er sagt, ihr habt gehört, man soll nicht die Ehe brechen. Ich sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das heißt, er pickt dieses Gesetz heraus aus dem Alten Testament und er sagt, ihr denkt, und die Pharisäer predigen übrigens, das Einzige, was man einfach tun muss, um die Ehe nicht zu brechen, ist keinen Sex zu haben mit einer anderen Frau, während man verheiratet ist. Ich sage euch, die Sünde des Ehebruchs fängt schon in eurem Herzen an und wirkt sich dann in eure Augen aus, wirkt sich in eurer Körpersprache aus, wirkt sich in dem aus, was ihr sagt, wie ihr redet, wie ihr Zeit verbringt. Die Sünde des Ehebruchs fängt schon viel früher an und fängt schon viel früher an, nämlich in eurem Herzen. Ehebruch fängt im Herzen an. Das heißt, die eigentliche Sünde, ob das nun Mord ist, Zorn, Meineid und so weiter, in jedem dieser Fälle wird Jesus uns zeigen, das fängt schon vorher im Herzen an. Unser Verhalten bringt nur ans Licht, was schon vorher verkehrt war. Und die Pharisäer haben sich geschnitten, indem sie denken, wenn sie nach außen hin eine gute Maske aufsetzen, sodass das Verhalten nicht passiert, dann sei damit irgendwas getan. Jesus wird später in der Bergpredigt noch reden von dem Baum mit guten und schlechten Früchten. Und er wird sagen, euer Verhalten, euer Leben, wie ihr nach außen hin lebt, das ist die Frucht. Und an der Frucht könnt ihr erkennen, was das für ein Baum ist. Das heißt, durchaus schaut euer Verhalten euch an. Aber die Lösung darf nicht sein, ganz am Ende der Äste irgendwas zu machen, sondern ihr müsst an den Wurzeln gucken. Ihr müsst gucken, wo kommt das Ganze her? Und deswegen sagt er, Ich setze das Gesetz nicht außer Kraft. Versteht mich nicht falsch. Ich erfülle das Gesetz. Bei mir seht ihr ein Leben, wo das Herz des Gesetzes ausgelebt wird. Das ist nämlich der Standard, den Gott voraussetzt. Und dieses Herz, indirekt sagt er damit, und später wird er das deutlicher sagen, dieses Herz kriegt ihr bei mir. Folgt mir nach. Eine Gerechtigkeit zu haben, so dass ich nach außen hin habe, kennt ihr diese Masken, wo mein Gesicht dann drauf gedruckt ist? Ne? So, das ist doch nicht das Gleiche, wie wenn meine Maske weg ist. Ja, ich habe vielleicht ein völlig, weiß ich nicht, ich habe gekleckert beim Essen und habe überall Flecken. Jetzt packe ich eine Maske drüber. Jesus sagt, das ist doch keine Reinheit. Das ist doch keine Rettung. So kommt man nicht ins Himmelreich, sagt er. Okay, aber wir brauchen trotzdem vielleicht eine Antwort auf die Frage. Okay, erwartet Jesus also von uns, dass wir uns jetzt an auch die kleinen Gesetze des Alten Testaments halten? Darf ich kein Bacon mehr essen? Ja, Schweinefleisch durfte man ja nicht essen. Jesus hat das nicht gemeint. Warum nicht? Also was er gemeint hat ist, wir dürfen diese Gebote im Alten Testament, wie zum Beispiel Schweinefleisch, dürfen wir nicht einfach nehmen und sagen, ach, das war halt damals, ist halt ungültig, gilt für uns heute nicht mehr und weiter. Sondern wir müssen versuchen zu verstehen, was ihr Herz ist. Wir müssen versuchen zu verstehen, wieso wurden diese Dinge geschrieben. Das ist Gottes Wort und inwieweit, und das ist die Kernfrage, inwieweit hat Jesus dieses Gesetz erfüllt und warum und inwiefern? Und was heißt das jetzt für uns heute noch? Es ist ja leider nicht so. Den Fehler machen oft Christen, die gerade sehr konservativ sind und fundamentalistisch drauf sind und so weiter, den Fehler macht man sehr gerne, dass man denkt, nur weil etwas wahr ist, muss es daher simpel sein. Nur weil etwas wahr ist, muss es daher ganz einfach zu verstehen sein. Und deswegen, wenn man so denkt, dann gelangt man direkt zu Schwarz-Weiß-Denken. Du gelangst direkt zu so einem, na, da steht da, also muss es auch so gemacht werden. Aber irgendwann wirst du anfangen zu sieben und du wirst die Dinge dir rauspicken, die du machen kannst und die anderen wirst du so ein bisschen unterm Tisch kehren. Gebote im Alten Testament auszuwerten und zu bedeuten, was bedeutet das für uns? Das war etwas, das hat sehr viel Arbeit gekostet. Das liest man auch in der Apostelgeschichte, die Anfänge des Ganzen. Da waren die Juden dabei zu überlegen, ja, wie sieht es denn jetzt mit den Reinheitsgeboten aus? Und die Griechen, die bis dahin noch keine Juden waren, haben gedacht, soll ich mich jetzt beschneiden lassen oder wie? Und die mussten darüber nachdenken, warum? Weil sie nicht hergehen wollten und das Wort Gottes außer Kraft setzen wollten. Weil das keine Option war. Das heißt, man musste sich die Arbeit machen, zu überlegen, wir leben in einem neuen Bund. In diesem neuen Bund hat der Messias für uns das Gesetz erfüllt. Wir leben in einem neuen Bund, an dem wir Gottes Gerechtigkeit im Herzen tragen und die wollen wir nach außen hin ausleben auf eine Art, die Gott möchte. Und wir müssen versuchen, zusammen zu verstehen, und das ist auch die Aufgabe, eine Aufgabe der Gemeinde und auch speziell natürlich der Pastoren, zusammen die Bibel zu lesen, zu diskutieren, auszulegen, was es für uns bedeutet, wenn wir unser Leben danach ausrichten. Das Alte Testament als veraltetes Testament zu sehen, genauso dürfen wir eben nicht denken. Wenn wir zu Jesus gehören, dann ist ja das Geniale, dass wir uns erstmal freuen können, dass er das Gesetz für uns erfüllt hat. Dass er die Erfüllung ist. Das ist erstmal ein Grund zur Freude. Und dann können wir überlegen, was es bedeutet, Gottes Gebote oder das, was man hier liest, auszuleben. Das heißt, erstens Freude über seine Erfüllung und zweitens darum, aus unserer Freude heraus, Gehorsam von dem, was Gott sagt. Die Pharisäer haben es so gemacht. Die Pharisäer haben gesagt, Gehorsam damit. Ja? Ich gehorche, damit ich was kriege, damit Gott uns rettet, damit Gott den Messias schickt. Heutzutage wäre es vielleicht bei vielen Christen Gehorsam, damit ich geheilt werde von meiner Krankheit oder damit ich diesen Job kriege. Aber ich kriege den Job bestimmt nicht, weil ich keine stille Zeit gemacht habe. Und man denkt sich, ich mache Dinge, damit Gott mich segnet. Das ist das Denken der Pharisäer. Jesus sagt, Gehorsam, weil ich das erfüllt habe für dich. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Ich möchte einfach abschließen mit ein paar Fragen für dich, wie das bei dir aussieht. Einfach, und egal was es ist, und vielleicht lässt du einfach Gottes Geist mal auf dich wirken und eine Frage trifft dich, oder vielleicht ist es was ganz anderes gewesen. Dann kannst du dir das einfach mitnehmen. Liest du die Bibel mit einer Einstellung, dass die Bibel dein Leben bestimmt? Oder liest du die Bibel einfach als Hilfe für dein Leben, was du führen möchtest? Liest du auch das Alte Testament? Liest du auch diese geringeren Gebote oder Stellen oder meidest du sie eher? Wenn du auf Stellen stößt, die schwierig sind zu verstehen, wie schnell bist du dabei zu sagen, ach, vermutlich gilt das einfach nicht mehr? Überlegst du, inwieweit Jesus das erfüllt hat, was du liest und was dir das daher dann heute noch zu sagen hat? Wie oft fragst du deine Kleingruppe oder deine Freunde oder die Pastoren in der Gemeinde, wenn du etwas nicht verstanden hast in der Bibel? Wenn du nie irgendwelche Fragen hast, dann frag ich mich, liest du denn? Oder hast du Angst zu fragen? Oder warum? Warum gibt es nicht mehr Diskussion bei dir über Stellen, die du nicht verstehst? Jesus sagt, bis Himmel und Erde vergehen, hat das, was du liest, Bedeutung. Gott möchte zu dir sprechen. Und Jesus hat das alles für dich erfüllt. Da kriege ich Gänsehaut. Ich möchte mit Gebet abschließen. Jesus, ich lobe dich als derjenige, der alles erfüllt hat für uns. Du bist derjenige, der die Gebote perfekt gehalten hat. Du bist derjenige, auf den alles hingewiesen hat, der Retter. Du bist der Hirte Israels. Du bist derjenige, der alle 613 Gebote gehalten hat, damit wir gerettet werden können. Du bist das ultimative Schlachtopfer geworden, das Passahlamm, was unschuldig für meine Schuld gestorben ist. Wir loben dich dafür. Wir wollen auf deine Worte hören. Wir wollen nicht deine Worte und die Worte Gottes außer Kraft setzen. Wir wollen, dass das in unserem Leben auch ein Stück weit erfüllt wird, indem wir dich widerspiegeln in unserem Leben. Und wir bitten dich darum, um deine Hilfe. Amen.